Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ja, was für ein Theaterleben, was für ein Leben für das Theater. Klaus Peymann ist gestorben und wir versuchen zu erfassen, was sein Lebenswerk eigentlich ausgemacht hat. Als Intendant großer Bühnen, klar, als Regisseur, aber auch als politischer Provokateur. Als Mann, der aber auch nie zynisch wurde, der immer seinen Kopf hingehalten hat und viel aneckte.
Ich bin kein Anpasser, sondern ich bin jemand, der sich auf den Marktplatz stellt und dadurch auch keine Angst hat zu polarisieren.
Wir erinnern an Klaus Peymann ausführlich, unter anderem im Gespräch mit seinem engsten Vertrauten und Mitarbeiter. Dann eröffnen wir die Bregenzer Festspiele mit einer sehr intensiven Oper. Das kann ich schon mal versprechen. Wir gehen ins Kino und schauen einem Paar zu, das alles verliert und zu einer langen Wanderung aufbricht. Und wir fragen einen erfolgreichen Zahnarzt, warum er sich eigentlich eine ganze Kunsthalle ans Bein bindet und das nun schon sehr erfolgreich seit 16 Jahren. Naja, und der schon erwähnte Klaus Peymann natürlich. Er wird uns begleiten.
Vorwärts und nicht verzweifeln und nicht Angst haben.
Ein Großer des deutschsprachigen Theaters, ein Mann, der es geprägt hat wie nur wenige. Ein Mann, der zeitgenössische Stücke auf die Bühne brachte, als dies noch was Besonderes war, der viele Stücke uraufführte, von Peter Handke zum Beispiel und Thomas Berner, der Geschichte schrieb, politische Geschichte, ästhetische und natürlich auch Theatergeschichte. Ein Theatererneuerer, so nennt ihn Michael Lages, unser Theaterkritiker.
Kein anderer Theatermensch hat derart demonstrativ auch sich selber positioniert im Prozess öffentlicher Kunst. Wo immer es um die Arbeit von Klaus Peymann ging, ging es auch um ihn selbst. So erfüllte er das streitbare Motto, das er sich selbst am 80. Geburtstag gab.
Vorwärts und nicht verzweifeln und nicht Angst haben.
Keine Angst haben. Das, so scheint es, hat sich der Junge aus der Kirchbachstraße 100 in Bremen auch antrainiert auf dem Weg dahin, wo er wichtig wurde.
Es ist sowieso natürlich ein großer Irrtum, dass man immer denkt, Schauspieler sind doch so geltungssüchtig und können sich in Szene setzen. Nein, es sind mehr die Ängstlichen. Ich weiß nicht, Kirsten Dehne oder Gerd Vossen oder Minetti oder Bruno Ganz sind eigentlich eher bescheidener, vielleicht oft sogar ein bisschen verhemmt, vielleicht sogar verklemmt wie ich, ängstlich und leben das, was ihnen das Leben nicht bietet, dann auf der Bühne aus. Mag sein, dass diese Art von Geltungssucht mich dann auch irgendwann zum Theater getrieben hat.
Peymann ängstlich?
Ich weiß, dass das ein Widerspruch ist, weil ich ja so als Großmaul durch die Gegend laufe. Aber das sind eigentlich immer Verteidigungen, auch in Situationen, wo andere vielleicht eher die Klappe halten. Gehe ich ja vorwärts, ob das ein Filbiger ist oder ob das die Neonazis in Österreich sind oder diese spießige SPD in Bochum oder die Ignoranz der Berliner Kulturpolitiker. Ich bin dann nicht klug.
Noch jetzt am Ende wollte er angstfrei bleiben.
Angst vorm Tod habe ich nicht, aber ich möchte gern halbwegs sympathisch sterben. Ich bin natürlich, wie wir alle, ein erfolgreicher Verdränger und bestimmte Dinge verdrängt man, ehe sie einen erwischen. Weise werde ich vermutlich nicht.
Markanter als viele sonst ist dieser Klaus Peymann Kind einer Zeit geblieben, die zur Entscheidung zwang zwischen Mitläufertum und Eigensinn. Bremen hat er im Krieg noch als brennende Stadt erlebt, die Eltern im Streit, Vater Nazi, die Mutter im privaten Widerstand. Erste Theaterbesuche hat er noch mit Lebensmitteln fürs Ensemble bezahlt. Und aus dem Studium in Hamburg und Begegnungen etwa mit Hans-Henny Jahn stürzt der junge Peymann mitten hinein in den studentischen Aufruhr der Epoche. Für Peter Handke und dessen Theatererstling Publikumsbeschimpfung entscheidet er sich 1966 im Frankfurter Theater am Turm. Das ist die erste historische Spur, die Peymann hinterlässt. Für die neu gegründete Berliner Schaubühne wenige Jahre später ist er schon zu autoritär. Aber am Schauspiel in Stuttgart gelingt es ihm, haltbares Feuer zu entfachen in und mit einem Ensemble. Der politische Krach um die Zahnarztspende für Gudrun Enslin steht am Ende der Stuttgarter Jahre und Abschiedsjubel gibt's, der viele, viele Stunden dauert. Hier ist Peymann zum ersten Mal der große Zaubertrick gelungen, das Publikum, jeden und jede für sich, in den Taumel der Verwandlung zu versetzen.
Dieses Geheimnis des Glaubens an die Verwandlung durch die Schauspielkunst, das ist das, was uns so unglaublich stark macht.
Und auch den wichtigsten Partner hat er spätestens in Stuttgart gefunden, den Schriftsteller Thomas Bernhard. Fast dessen komplettes dramatisches Werk bringt Peymann hier und später in Bochum und Wien zur Uraufführung. Und wieder ist der Aufruhr um den Autor immer auch einer um Peymann. Da kann er auch den privaten alten Jugendwunsch umstandslos verdrängen.
Eigentlich möchtest du ja schreiben, Peymann. Eigentlich wollte ich Schriftsteller werden.
13 Wiener Jahren folgten seit 1999 noch einmal 18 als Intendant am Berliner Ensemble der Brechtbühne, die schon der Student Peymann bewundert hatte.
Dieser Bau am Schwarzen Fluss der Spree in dieser damaligen DDR-Düsternis war immer leuchtend. Die Patina dieses Hauses, dieser magische Raum, der in nichts modern ist und es auch gar nicht sein muss, er ist im Herzen modern. Das war für mich das schönste Theater. Es ist auf eine herrliche Art unmodern, auf eine wunderbare Art eine Art Museum.
Das BE als Theatermuseum. Klaus Peymann hat den Begriff für sich immer ganz offensiv und positiv besetzt und vehement gestritten für die Literatur als Kern des Theaters. So wurde er zum konservativen, in sich wandelnden Zeiten, weit ab von jeder Mode, jeder Innovation. Umso lauter, zuweilen auch schriller, wurden derweil Peymanns politische Einsprüche. Als letzter aus der Nachkriegsgeneration meinte er noch immer zu wissen, was das Publikum braucht.
Die Sehnsucht nach Orientierung. In einer Gesellschaft, in der die Politik eigentlich nur noch den Mehrwert verteilt. Ich sehe mich schon auch als Beispiel einer aussterbenden Generation. Meine Vorbilder sind dann Gründgens oder Kortner oder Fehling.
In der Reihe dieser Vorbilder steht nun auch er.
Michael Lages über Klaus Peymann, den großen Theatermann, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Wir haben natürlich ihn immer wieder hier auch im Gespräch gehabt, hier im Deutschlandfunk Kultur, auch in dieser Sendung. Vor ein paar Jahren haben wir mit ihm gesprochen über Größe und über Demut.
Der Weg zur Vollendung ist ein gewaltiger. Und ich habe auch als Regisseur alles hinter mir, was man haben kann. Und dennoch bin ich mit nichts zufrieden. Also Demut ist der Ausgangspunkt aller Größe.
Sagt Klaus Peymann. Und wollen wir mit einem reden, der ihn so gut kannte wie kaum ein zweiter, der mit ihm Jahrzehnte zusammengearbeitet hat, sein Dramaturg, der für ihn da war in Stuttgart, in Wien, in Bochum und natürlich auch in Berlin, nämlich Hermann Beil. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, wo Sie erkannt haben, wer ist eigentlich dieser Klaus Peymann, wo Sie begriffen haben, wofür dieser Mann steht?
Ja, das war in der Uraufführung von der Publikumsbeschimpfung. Damals in Frankfurt. Ich gehöre sozusagen zu den historischen Persönlichkeiten, die in der Uraufführung saßen. Und ich habe das erlebt, eine Aufführung von einer ungeheuren Vitalität und Originalität. Das war derart überwältigend, überraschend. Ich war ja Dramaturgieassistent an den städtischen Bühnen und war sozusagen Premierengast bei der Konkurrenz, beim TAT. Und das war schon ein ganz tolles Erlebnis und das hat mich so angezündet, dass ich Jahre später, nachdem ich gefragt wurde, da war ich ja Dramaturg in Basel, gefragt wurde, ob ich nicht nach Stuttgart kommen wolle, um da Dramaturg in der Schauspieldirektion Klaus Peymann zu sein.
Was war das Besondere an dieser Uraufführung der Publikumsbeschimpfung?
Die Erfindungskraft. Also ein Text, wo jeder gesagt hat, ja, wie soll man das überhaupt spielen? Ja, und er hat eine spielerische, theatralische Form gefunden, die das Publikum geradezu überrannt hat. Es waren ja alle verblüfft, ich besonders, weil ich kannte den Text und wusste auch nicht, wie geht das bloß? Nicht so, dass das ein großes Vergnügen ist und nicht nur irgendwie eine Literaturlitanei. Insofern war das doch wirklich eine Überraschung und Peymann war ja dann plötzlich in aller Munde, nicht? Und ich habe gelegentlich da und dort eine Aufführung angeschaut, aber diese erste Begegnung mit ihm, wir kannten uns ja persönlich gar nicht, war so zündend, dass ich, als ich das Angebot bekam, von Basel nach Stuttgart zu gehen, 1974, ohne Zögern Ja gesagt habe, weil das interessierte mich und und seitdem haben wir seit 1974 zusammengearbeitet, alle Höhen und Tiefen des Theaters gemeinsam bewältigt. Und das sind ja jetzt über 50 Jahre. Und wenn man die Intensität unserer Zusammenarbeit berechnet, ist es ja nicht ein Leben, sondern es sind ja drei Leben, die wir gelebt haben, nicht? Also, weil wir ja immer rund um die Uhr gearbeitet haben, nicht? Und bis auf die Theaterferien doch immer, immer pausenlos gemeinsam alle möglichen Projekte gewälzt haben und durchgestanden haben, nicht? Auch gegen alle größten Anfeindungen, doch siegreich, nicht, wenn man an Heldenplatz denkt, aber auch an viele andere Aufführungen, die erst bekämpft wurden und dann Triumphe waren.
Weil Sie von Höhen und Tiefen gesprochen haben, vielleicht versuchen wir mal diese beiden Momente zu fassen. Gibt es so eine Art? Sie haben so viel mit ihm zusammengearbeitet, an verschiedenen Orten, so sehr das deutschsprachige Theater gemeinsam auch geprägt. Vielleicht sprechen wir mal über den Höhepunkt. Gibt es so einen Moment, wo Sie miteinander sozusagen das Gefühl hatten, jetzt passiert hier richtig gutes Theater?
Naja, das war in Stuttgart zum Beispiel, Faust 1 und 2 zusammen mit dem Achim Freier. Und das war hintereinander 8 Stunden Theater an 2 Abenden. Und das war schon eine grandiose Ensembleleistung und auch eine Entdeckung des Stücks, also nämlich die Entdeckung, dass Faust 2 ein wirklich tolles Theaterstück ist und nicht nur irgendeine Literaturgeschichte, sondern ein tolles Theaterstück ist. Das war ein Höhepunkt. Oder in Bochum die Hermannsschlacht, also eine Wiederentdeckung und Rehabilitierung eines verpönten Stücks. Oder am Burgtheater, dass wir 13 Jahre Burgtheater haben gemeinsam leiten können gegen alle Anfeindungen, die es zunächst gab. Aber dann am Schluss war es eine allgemeine Umarmung. Und Höhepunkt war natürlich in Wien, Heldenplatz siegreich auf die Bühne zu bringen. Das ganze Land war gegen das Stück. Das ganze Land war gegen Thomas Berner. Das ganze Land war gegen Peimann. Und dann kam die Premiere und es war ein Triumph. Und plötzlich verstummten alle Gegner, nicht? Und ein Höhepunkt finde ich auch unsere Geschichte am BE, weil wir dieses Theater, was da niederlag, gerettet haben und auch so geführt haben, dass es unumstritten war. Und es gab ja auch immer Tendenzen, in Berlin ist man ja rasch dabei, ein Theater zu schließen, nicht? Also das BE stand ja auf der Giftliste vom Finanzsenator, nicht? Und weil es kein Staatstheater ist, kann man es ganz schnell ohne Folgekosten schließen, nicht? Und dass die vielen Jahre, die wir am BE gearbeitet haben, haben wir das Theater so gesichert, dass es unumstritten ist und wir gastierten auf der ganzen Welt, nicht pausenlos. Also das muss man schon anerkennen. Peimann war nicht nur ein toller Regisseur, sondern er war auch ein sehr kluger und energischer Theaterleiter.
Ist ihm das in Berlin tatsächlich genauso gelungen wie zum Beispiel in Wien? Also er hat ja beim Berliner Ensemble immer davon gesprochen, das war ja Ende der 90er, wo er da hingekommen ist, ein Stachel im Fleisch der Hauptstadtpolitik zu sein, zu provozieren. Naja, und ist ihm das wirklich gelungen? Viele sagen, die theatrale Kraft, die auch die ästhetische Kraft hat nicht mehr gereicht.
Man muss dann unterscheiden zwischen dem Regisseur und dem Theaterleiter, nicht? Also das Theater hat er wirklich gerettet und auch erfolgreich geführt. Und als Regisseur vielleicht hat er nicht mehr diese glanzvollen Inszenierungen zu Wege gebracht wie am Theater oder in Bochum oder in Stuttgart. Aber wer will da rechten, nicht? Also er hat ein Theater gemacht, das das Publikum erreicht hat, weil er die Stücke inszeniert hat und nicht Regieeitelkeiten in den Vordergrund gerückt hat. Also das ist seine gesamte Leistung zu beurteilen. Das steht anderen zu, das steht mir gar nicht zu, weil da bin ich ja auch viel zu befangen. Ich habe ja an vielen Aufführungen mitgearbeitet und habe da natürlich meine Meinung dazu. Aber das jetzt objektiv zu beurteilen, das sollen andere machen. Das ist nicht mein Bier. Ich bin kein Theaterkritiker. Ich bin ein Theaterliebhaber und der dann auch den Beruf des Dramaturgen ergriffen hat.
Ja. Nicht?
Und
aber Sie haben mich neugierig.
Liebhaberei nie abgewöhnt.
Ja. Sie haben mich trotzdem neugierig gemacht, als Sie auch von Tiefpunkten gesprochen haben. Durch interessiert mich das, was Sie tatsächlich auch als einen möglichen Tiefpunkt empfunden haben. Wo gab es eine Krise?
Der Tiefpunkt war zum Beispiel in Stuttgart, dass wir da rausgeschmissen wurden. Nicht? Also wir haben dort ein höchst erfolgreiches Theater geführt und dann wurden wir aus politischen Gründen abgewürgt, weil man den Peimann auch denunziert hatte, indem man ihm falsche Dinge unterstellt hatte. Und Herr Filbinger waren wir ja ein Dorn im Auge.
Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Weil wir aufmüpfig waren.
Wir müssen es aber vielleicht kurz erklären, was da tatsächlich passiert ist für die Nachgeborenen, denn Klaus Peimann hat tatsächlich Geld gesammelt für die inhaftierte RAF-Terroristin Gudrun Enslin.
Und die Mutter von Gudrun Enslin hat einen Bittbrief geschrieben an 65 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, unter anderem auch um Peimann, und hat um eine Geldspende gebeten für eine anständige Zahnbehandlung. Und da hat der Peimann etwas gespendet und hat auch diesen Brief im Theater auf einem schwarzen Brett ausgehängt und hat gesagt, wer spenden will, soll das bei der Sekretärin abgeben. Und dieser Brief ist Wochen später sozusagen denunziatorisch der Öffentlichkeit zugespielt worden. Und dann hat die Bild-Zeitung da natürlich das aufgegriffen und hat das damals mit der Entführung vom Schleier in Zusammenhang gebracht. Und dann standen alle gleich auf von der CDU. Der Lothar Späth hat sofort gesagt, der Peimann muss weg. Und der Filbinger natürlich auch. Und der Einzige, der ihn verteidigt hat, war der Oberbürgermeister Rommel.
Aber einfach, um es zu verstehen, Ich meine, das ist wirklich lange her. Es sind viele Jahrzehnte her, über 40 Jahre. Einfach, um es zu verstehen, was Sie damals angetrieben hat, Sie und Klaus Peimann, ich vermute mal, Sie waren da auch mit involviert, für eine der Mitbegründerinnen der Terrororganisation RAF Geld einzusammeln. Warum gerade für Sie?
Da kommt ein rührender Brief von einer Pfarrersfrau, die Mutter von der Gudrun Enslin, und schreibt einen rührenden Brief.
Aber da könnten ja auch Briefe, viele andere Menschen leiden finanzielle Not und können sich Behandlungen nicht leisten.
Diese Briefe kamen aber nicht. Dieser Brief kam, er ist ja auch veröffentlicht, der war so anrührend in einer Zeit, wo man am liebsten die Gudrun Enslin gleich umgebracht hätte. Also man muss die ganze Hysterie damals, muss man sich vergegenwärtigen, was da los war. Das hat den Peimann angerührt und da hat er 100 Mark gespendet. Insgesamt kamen vielleicht von anderen Ensemblemitgliedern insgesamt 500 Mark. Nicht? Also das ist.
Aber haben Sie später darüber gesprochen und haben gesagt, dass Sie womöglich auch missverständliche Zeichen gesetzt haben?
Was ist daran missverständlich, wenn man auf einen rührenden Bittbrief einer Mutter darauf reagiert? Die saß ja ein und wurde der Prozess gemacht, dass man eine halbwegs anständige Zahnbehandlung ermöglicht. Da muss man doch überhaupt nicht drüber sich ekeln.
Ne? Enslin war natürlich auch eine Symbolfigur. Ja, für den deutschen Herbst und vieles andere mehr. Das war ja nicht irgendjemand.
Das mag sein, aber der Peimann ist in solchen Dingen spontan und gar nicht strategisch, sondern der Brief hat ihn angerührt. Er hat ihn angerührt. Ich weiß nicht, wer die anderen 65 oder 64 Persönlichkeiten waren, an die die Frau Enslin geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Das hat sich nie jemand zu erkennen gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob die gespendet haben. Nicht. Also das weiß ich nicht. Wir haben da auch nicht nachgeforscht.
Aber auch viele Jahre später, in Berlin schon, hat ja Klaus Peimann Christian Klar, der auch zur RAF gerechnet wird, ein Praktikum am BE angeboten. Ja. Auch das hat Diskussionen ausgelöst. In welchem Zusammenhang stand das dann?
Da ist einer im Gefängnis und wird aus dem Gefängnis entlassen und sucht eine Arbeit, eine Möglichkeit, sich wieder in der Gesellschaft zu leben. Und jeder lehnt ihn ab und Peimann hat ihm angeboten, er hat es ja dann selbst abgelehnt, weil natürlich sofort da auch wieder eine große Kampagne, auch Politiker, die im Bundestag saßen, nicht, also die haben sich darüber erregt. Es gibt Anlässe, die viel mehr wert sind, dass man sich erregt, dass man dem eine Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld zu verdienen und einen Beruf auszuüben. Was ist daran so verwerflich?
Steht das typisch für Klaus Peimann? Sagt das viel über ihn als Person aus?
Ja, er ist nie im Strom geschwommen und hat nie den Mainstream bedient. Und er hat vor niemandem Angst gehabt. Ja, also er hat vor keinem Politiker Angst gehabt und auch vor keinem Theaterkritiker Angst gehabt. Nein, Angst hat er gehabt vor Fantasielosigkeit und Mutlosigkeit und Bequemlichkeit. Davor hat er Angst gehabt, ja.
Wie haben Sie ihn denn persönlich eigentlich erlebt? War er ein Freund?
Wir waren befreundet und hatten ein wunderbares Distanzverhältnis, ja. Also wir haben zusammengearbeitet, pausenlos. Aber privat ist jeder seine Wege gegangen. Also wir waren bis zu seinem Lebensende per Sie und das war auch wunderbar und in Ordnung. Privat hatten wir kaum was zu tun. Also wir haben keine Wochenende miteinander verbracht. Wir sind nicht in die Ferien gefahren, sondern das Wesentliche war die gemeinsame Arbeit und die Lösung der Probleme, die sich ergeben und die Überwindung von Schwierigkeiten und aber auch die Freude, wenn es gelingt. Nicht? Also insofern war das auch ein Arbeitsverhältnis, das 50 Jahre Bestand hatte.
Was geben Sie denn den Jüngeren mit? Können die von Klaus Peimann tatsächlich noch was lernen?
Ja, wenn Sie bereit sind, zum Beispiel Theatertexte genau zu lesen und zunächst einmal auch wirklich ernst zu nehmen und vor allen Dingen auf die Fantasie der Schauspieler zu vertrauen. Also zum Beispiel ein Gerd Voss war für den Beimann sehr deutsam oder der Martin Schwab oder Branko Samarowski oder Kirsten Dehne, deren Fantasie. Das Wichtigste auf der Bühne sind ja sowieso die Schauspieler und nicht die Regisseure. Die Regisseure sollen etwas ermöglichen, aber nicht verhindern und sich nicht aufspielen. Also gerade was die Schauspieler betrifft, hat der Peimann in seinen letzten Jahren immer mehr auf deren Fantasie gesetzt und die, sagen wir mal, inspiriert oder animiert und auch indem er ihnen vertraut hat. Die letzten Inszenierungen, die er gemacht hat am Residenztheater in München, in Ingolstadt und 3 Inszenierungen an der Theater an der Josefstadt, das waren sehr inspirierte Aufführungen durch die Schauspieler.
Hermann Ball, der Dramaturg, der 50 Jahre lang mit Klaus Peimann aufs Engste zusammengearbeitet hat, an vielen verschiedenen Stationen, Wien, Bochum, Stuttgart, natürlich auch Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Ball. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
So, und da wir schon auch über Stuttgart gesprochen haben und auch über die RAF, die da eine ganz besondere Rolle spielt, natürlich auch in Stuttgart-Stammheim und eben auch in der Theaterarbeit von Klaus Peimann, wollen wir doch reden mit einem Regisseur, der sich auch immer wieder in seinem Werk mit der RAF beschäftigt hat, zum Beispiel mit dem Film Black Box BRD oder Wer, wenn nicht wir, und jemand, der im Theater saß damals in den 70er Jahren und von dem Werk von Klaus Peimann sehr geprägt war, nämlich Andres Feil. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie haben Sie die Stücke, bevor wir über die RAF-Kontroverse reden wollen, wie haben Sie die Stücke, die Inszenierungen von Klaus Peimann erlebt?
Ja, das war für mich Aufbruch. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich war 14, es gab dann diese Schülerkarten, glaube ich, für 3 Mark konnten wir ins Theater. Und ich komme aus dem Stuttgarter Vorort, also wo die Ligusterhecken noch 1,20 Meter und die Garageneinfahrten betoniert waren. Und dieses Theater hat genau diese Garageneinfahrten aufgerissen, die Ligusterhecken sagen sinnbildlich aus der Verankerung gerissen. Die lagen dann plötzlich offen oder auf den Kopf gestellt da innerlich. Es war eine unglaubliche Energie in diesen Stücken. Klaus Peimann hat mit den Schauspielern, aber auch, ich fand, mit seiner Art politische Themen so genau abgezielt eigentlich auf den aktuellen Diskurs zu bringen. Also ich erinnere mich zum Beispiel Ciancalli. Es war gerade die Debatte über Abtreibung. Ja, soll man sie legalisieren? Er bringt ein Stück von Wolf Ciancalli, was das ganze Elend zeigt, wenn eben Abtreibungen illegal sind. Er hat damals schon dann ein Stück von Camus gehabt, Die Gerechten. Er hat da am Ende einfach die Verlängerung nach Stuttgart-Stammheim, wo eben der Prozess gegen Gudrun Ensslin und Andreas Bader und Ulrike Meinhof stattfand. Er hat eine Straßenbahnfahrt hingehängt, sozusagen eine Filmaufnahme, ganz am Ende, Vorhang ging runter, dann kam diese Filmaufnahme. Die Leute sind wütend aus dem Theater gegangen, Türen haben geknallt und ich wusste, da trifft jemand einen Nerv, provokare, etwas hervorrufen. Ich war auch diese Mischung aus Bewunderung und vielleicht auch Einschüchterung über diese Energien, was Theater kann, dass Theater tatsächlich diese etwas langweilige, biedere, dieses Stuttgart wirklich aus den Angeln hebt. Und das war dann ab dem Moment Pflichtprogramm. Also ich war in jeder Inszenierung drin.
Also Sie werden wahrscheinlich auch bedauert haben, dass er dann weitergezogen ist in ein anderes Theater. Aber offensichtlich hat Sie das sehr geprägt, vielleicht sogar auch thematisch. Ich habe es ja schon erwähnt, Sie haben sich sehr mit der RAF beschäftigt in Ihren Filmen Black Box, BRD und auch Wer, wenn nicht wir. Und Klaus Peimann hat ja damals eben auch in Stuttgart, wir haben es gerade gehört von Hermann Ball, eben auch Kontroversen ausgelöst mit der Unterstützung für Gudrun Ensslin. Zumindest eine Geldsammlung für ihre medizinische Behandlung, so muss man es ja korrekterweise ausdrücken. Später hat er Christian Klar, der auch zur RAF gezählt wird, im Berliner Ensemble, viele, viele Jahre später dann ein Praktikum angeboten. Wie haben Sie diese Debatte empfunden?
Also Stuttgart war zweigeteilt, so kann man es wirklich sagen. Ich habe es in meiner eigenen Schulklasse erlebt. Es gab eben diejenigen, die gerufen haben, ja, warum nicht am nächsten Baum aufhängen? Und es gab diejenigen, und zu denen habe ich dann mehr und mehr auch gehört, die immer ein schlechtes Gewissen hatten, dass sie da gemütlich noch ihren Wein abends getrunken haben. Und die, und es war natürlich eine romantische Verklärung der RAF, aber der habe ich durchaus da auch angehangen, die haben ja ihr Leben riskiert für eine bessere Welt. Und da war es natürlich selbstverständlich, dass man sagt, okay, sie hat Zahnprobleme, die Mutter macht einen Aufruf. Und warum soll man jemanden, der da zum Teil isoliert war und möglicherweise, wir waren ja alle da auch angefixt, inwieweit, was macht der Staat eigentlich mit denen? Will er sie nicht doch heimlich umbringen und so weiter? Und da für so eine arme Gudrun Enslin dann etwas Geld zu sammeln, das war selbstverständlich, dass ich das unterstützt habe und dementsprechend dann empört war, als dann klar war, das ist der Grund, warum Peymann entlassen werden soll. Ich erinnere mich dann an das Abschiedsfest. Also es war viel Trauer unterwegs. Also in welchem Land leben wir, dass eine Spendensammlung ausreicht, jemand zu vertreiben. Er ging ja dann nach Bochum. Und es war sehr, sehr bewegend. Und mir ist dieser Abschied wirklich schwer gefallen, weil die Sorge war, jetzt fällt Stuttgart zurück eben in die miefige Provinz.
Aber sehen Sie, sehen Sie es auch im Nachhinein? Sie haben sich ja sehr, wie gesagt, mit der RAF und auch Ihrer Rezeption beschäftigt, all die Jahrzehnte danach auch. Sehen Sie es auch im Nachhinein wirklich noch als reine humanistische Geste oder war das nicht auch eine politische, das war eine politische Symbolik?
Ich meine, man muss dazu sagen, also Peymann war ja eine Aufmerksamkeitsmaschine. Das hat er zum Teil eben durch seine Stücke auch gemacht. Aber da war immer auch Emphase. Ja, es sollte auch um ihn gehen. Und er hat es ein Stück weit genossen. Er hat sozusagen den Stein in den Stuttgarter Ameisenhaufen geworfen und dann war Alarm. Ja, dann lief alles durcheinander. Und ich glaube, der Einzige, der sich solidarisiert hat, war eben dann der Oberbürgermeister. Aber es ist ganz viel Geschrei und Hysterie. Und das hat er auch erst mal genossen, bis dann wirklich klar war. Und ich glaube, das war ein Schock. Also habe ich ihn auch erlebt an diesem Abschiedsabend. Ich glaube, er hat es nicht vorausgesehen. Er war dann doch angefasst, dass mit dieser Konsequenz und Härte der Vertrag dann aufgelöst wurde. Und es war ein sehr, ja, für mich auch ein trauriger Moment, weil ich damals noch so überzeugt war, er hat das Richtige getan. Und erst nach und nach habe ich durch später auch anders erlebt. Und das gewisse Pathos um die eigene Person, also da war eben erstmal das große Ausrufezeichen, es sollte um ihn gehen und wenn er redet, haben die anderen Pause. Da ist dann irgendwann auch ein Teil dieser Faszination abgeblättert, also als ich dann auch seine Inszenierungen am BE gesehen habe, die dann doch, ja, da hat er dann schwer nachgelassen. Aber das ändert nichts dran. Er war für mich prägend. Er hat Türen geöffnet, die sonst vielleicht, wenn überhaupt, sehr viel später geöffnet worden wären. Die Kraft der Kunst, die Kraft des Theaters, diese unglaubliche Lebendigkeit, wie er die Schauspieler ja fast zum Zirkus angetrieben hat. Wenn ich an das Käthchen von Heilbronn denke, das war Zirkus, aber es war Leben. Und das hat er geschafft und das, glaube ich, das bleibt unbenommen. Das ist ein Lebenswerk, was er zumindest, wo er in dieser Stuttgarter Zeit hat sich alles getroffen, sein Pathos, seine Kraft, seine Energie, mit der er andere inspiriert hat und diese verschlafene Stadt, die danach gelächzt hat, also zumindest junge Menschen wie ich.
Andres Fall, der Regisseur über Klaus Peymann, den Intendanten und auch Theaterregisseur, wie er ihn geprägt hat und auch die Erinnerung daran, wie er mit dem Thema RAF umgegangen ist damals. Herr Fall, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Angst vorm Tod habe ich nicht, aber ich möchte gern halbwegs sympathisch sterben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Birgit Dölling.
Die frühere Intendantin des RBB Schlesinger hat im Rechtsstreit mit dem Sender einen Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Berlin entschied, dass Schlesinger Anspruch auf ein Ruhegeld von rund 18.000 Euro hat. In der Klage ging es exemplarisch zunächst nur um den Januar 2023. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Schlesinger hatte ihr Amt als Intendantin 2022 nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Verschwendung niedergelegt. Später wurde sie fristlos entlassen. Der RBB verlangt seinerseits im Rahmen einer sogenannten Wiederklage Schadenersatz von Schlesinger in Millionenhöhe. Die Soziologin Eva Illouz hält die diesjährige Schillerrede. Das teilte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach mit. Als originelle Denkerin und Essayistin setzte sie Wegmarken in aktuellen Debatten, beispielsweise zum Krieg in Nahost. Mit der Schillerrede wird jährlich an den am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geborenen Dichter Friedrich Schiller erinnert. Vor Illouz hielten unter anderem der Virologe Christian Drosten, Ex-Bundesminister Cem Özdemir und der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Rede. Die Menschenrechtsaktivistin Julia Nawalnaja will ein Konzert des russischen Dirigenten Valeri Gergiev in Italien verhindern. In der italienischen Zeitung La Repubblica forderte sie die Behörden auf, den Auftritt abzusagen. Der ehemalige Chefdirigent der Münchner Philharmoniker ist mit Putin befreundet und leitet inzwischen das Bolschoi-Theater in Moskau. Das Konzert Ende Juli in der Nähe von Neapel sorgt auch deshalb für Kritik, weil es von der EU finanziert wird. Das italienische Kulturministerium räumte inzwischen ein, dass der Auftritt Gergievs das Konzert zu einem Sprachrohr russischer Propaganda machen könnte. Julia Nawalnaja ist die Witwe des verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny.
Birgit Dölling mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
Gestern hatten wir Joe Bausch, Arzt und Schauspieler. Beides Weisheit zu nutzen im Tatort. Und heute sind wir im Gespräch mit dem Leiter einer hochangesehenen Kunsthalle, der sehr lange Zahnarzt war, aber inzwischen seit 16 Jahren Direktor der Kunsthalle in Rostock ist, nämlich Jörg-Uwe Neumann. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Neumann, Sie sind sehr erfolgreich mit Ihrer Kunsthalle. Sie waren erfolgreich als Zahnarzt, jetzt leiten Sie seit vielen Jahren die Kunsthalle und haben ein sehr breites Programm. Wirklich bemerkenswert, immer wieder kommt das ja bei uns auch vor. Es geht nicht nur, ich sag mal, um traditionelle Kunstausstellungen, Günter Uecker zum Beispiel werden Sie demnächst nochmal würdigen, sondern es geht auch um solche Dinge wie Hansa Rostock, den Fußballverein, der so wichtig ist für die Stadt. Und da geht es ja demnächst los mit einer Ausstellung über 60 Jahre Hansa Rostock. Warum ist denn das so? Läuft schon.
Ja, rund, ob eckig, manchmal dreckig. 60 Jahre als die Hansa. Und das ist wirklich, also da gebe ich zu, das ist auch das Projekt, wo ich bis jetzt am meisten so Kribbeln hatte, weil das sind wirklich ja eine ganz eigene Welt, diese Fußballwelt. Und natürlich auch mit der Gewalt und mit diesen ganzen Themen, die da reinspielen, aber auch Sport, aber auch was mich so interessiert hat, eben. Warum ist man vereinstreu? Das in einer Museumsausstellung zu erzählen, ist schon, glaube ich, eine gewisse, also es ist eine hohe Anforderung, sagen wir es mal so. Aber ich finde, es ist sehr gut gelungen. Die Besucherzahlen sind gut, die Leute sind begeistert. Und was mich wirklich ganz doll freut, ich habe ganz viele Besucher, die vorher noch nie in einem Kunstmuseum waren. Das ist eben erschreckend. Wir merken das ja manchmal gar nicht, in welchen Bubble wir uns allen bewegen. Und das liebe ich auch, das aufzureißen.
Und das erreichen Sie ja offenbar auch. Ich meine, Sie haben auch Ausstellungen gemacht über das Feiern im Osten, der große Schwurf. Oder über Kinderkrippen abgegeben.
Oder die Olsenbande.
All diese Dinge, die den Alltag
der Republik.
Ja. Viele Ostdeutsche auch geprägt haben. Also ihr Verständnis der Kunsthalle ist offenbar, unterscheidet sich auch so ein bisschen vom klassischen Kunstbetrieb, ne?
Einerseits, andererseits hatten wir aber auch solche Ausstellungen wie Pingo Ergo Sum, ich male, also bin ich, mit einer komplett gelähmten Frau, die aber über Hirnströme Kunst erzeugt hat, Angela Jansen, leider auch schon verstorben. Und da ging es wirklich um diese ganz philosophische Frage. Ne? Ist die Hand oder das Denken entscheidend für Kunst? Also ich liebe, und Arnulf Reiner haben wir da als Gegenkontrast gesetzt, den großen Österreicher, der komplett versucht hat, ohne Gehirn zu zeichnen und gesagt hat, der Schimpanse ist immer besser als er. Also auch das versuche ich zu machen. Aber ich gebe zu, ich liebe auch solche erzählerischen Ausstellungsprojekte, die Alltagswirklichkeit versuchen, in Kunstmuseum zu etablieren und damit eben auch besondere Publikum auch ansprechen.
Also Ihr Berufsleben ist, ich habe gerade nochmal geschaut, eigentlich ziemlich genau zweigeteilt. Ne? Die ersten 15 Jahre waren Sie Zahnarzt, die nächsten 15 oder 16 Jahre inzwischen sind Sie Direktor der Kunsthalle Rostock. Sie sind eigentlich so ein bisschen so, in der Mitte, wenn man jetzt so ein bisschen biografisch zurückschaut. Ja. Was war der Auslöser damals, Ihren Zahnarztberuf aufzugeben?
Ich hatte 15 Jahre meine eigene Praxis und irgendwie war das toll, war auch gut, aber irgendwo bin ich so für mich an meine Grenzen gekommen, will ich das so weitermachen? Ich habe für mich einfach festgelegt, nein, das möchte ich so nicht weitermachen und habe einfach aufgehört, ohne an sich ein Ziel zu haben. Ich habe auch so ein bisschen an diese großen russischen Denker gedacht, die sich nicht über Arbeit definieren. Bei uns die Deutschen ist immer ganz verrückt. Zweite Frage, was arbeitest du? Das ist ja bei uns üblich. Und ich dachte, man kann sich auch vielleicht auch anders definieren. Und dann war wirklich relativ zeitgleich, dass die Kunsthalle Rostock geschlossen werden sollte. Und dann habe ich eine Initiative gegründet. Das hat aber das eine mit dem anderen eigentlich nur bedingt was zu tun. Ich hatte Zeit, das ja. Aber ich habe nicht aufgehört, als Zahnarzt zu arbeiten, weil ich Kunsthalle machen wollte. Das war nur sozusagen dann der nächste Schritt. Ich habe auch mal Kunstgeschichte studiert, aber leider nicht abgeschlossen. Was aber ich manchmal sogar als Vorteil sehe, weil ich dadurch vielleicht mutiger bin.
Was nehmen Sie denn aus Ihrem Zahnarztberuf? Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Was Sie aus dem Zahnarztberuf, vielleicht keine Ahnung, das Management vielleicht? Oder was nehmen Sie mit jetzt für Ihren Job als Kunsthallendirektor?
Ich war sehr patientenorientiert, hatte auch eine große Praxis und sehr versucht, an den Bedürfnissen der Patienten meine Praxis auszurichten. Und so habe ich das jetzt auch versucht, eben die Kunsthalle neu auszurichten an den Bedürfnissen unserer Besucher. Also da zu gucken, was sind eigentlich Ideen? Und dann war eine der ersten Ideen, Rosser Kreativ, seit 15 Jahren jetzt eine sehr erfolgreiche Sache, wo Hobbykünstler für ein Wochenende ihre Kunst zeigen. Und da kommen dann über 10.000 Besucher manchmal in der kurzen Zeit, jetzt mittlerweile 2 Wochenenden. Und über 600-700 Menschen geben ihre Kunst ab. Das war sozusagen erstmal das Haus wieder zu öffnen und einfach zu sagen, bloß, wir sind noch da, Kunsthalle gibt es noch, wir sind ein toller Ort und hab keine Angst, weil das ist für mich immer wieder augenfällig. Das merkt man vielleicht in Berlin nicht oder in den großen Ballungszentren, diese Schwellenangst von Menschen, in ein Museum zu gehen, die ist doch groß geworden, gerade für zeichnerische Kunst. So also klassische, moderne und so, das geht, finde ich, erstaunlicherweise ganz gut. Wundert man sich immer, ne? Das arbeiten die vor 100 Jahren nur ganz wenige interessiert haben, jetzt so Begeisterung auslösen können. Aber bei richtig zeitgenössischer Kunst ist es nach wie vor sehr schwer.
Joko Neumann, Direktor der Kunsthalle in Rostock seit 16 Jahren. Vorher war er 15 Jahre Zahnarzt. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen Kunsthallendirektor. Ich danke Ihnen sehr.
Ich hoffe auch sehr.
Fürs Gespräch.
Lust habe ich. Danke.
Ja. Und noch viel Erfolg in der Kunsthalle in Rostock.
Bis hoffentlich bald wieder. Und
unbedingt.
Einen schönen Dienst dann heute noch.
Dankeschön.
Werde
ich haben.
Schöne Sendung.
Ja, danke. Viele Grüße nach Rostock. Also Jörg-Uwe Neumann, der lange Arzt war und jetzt also seinen Beruf gewechselt hat. Das beschäftigt uns in dieser Reihe. Und die geht natürlich dann in der nächsten Ausgabe von Fazit weiter. Morgen dann der Anästhesist und Dramatiker Tüksal Morgul. Und wir gehen ins Kino. Was tun wir jetzt mit Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion? Schönen guten Abend, Jörg.
Hallo, Wladimir.
2 neue Filme schauen wir uns an. Zum einen Der Salzpfad, The Salt Path, ein Paar, das materiell nichts mehr hat und beginnt loszulaufen. Und Leonora im Morgenlicht über eine Künstlerin, die mit Max Ernstli etwa. Beginnen wir mit Salt Path. Das ist, wie gesagt, so ein Paar, was einen Lauf beginnt. Was ist das für ein Film?
Vielleicht hören wir einfach mal rein. Das ist ein Paar, was eigentlich sehr bürgerlich ist. Die haben eigentlich ein sehr schönes Haus. Das wird oft gebucht für idyllische Reisen irgendwie in die Dorflandschaft. Und aus irgendeinem dubiosen Grund, weil der irgendwie betrogen worden ist, verlieren sie dieses Haus und müssen es innerhalb von 5 Tagen räumen.
Lasst uns reingehen und alles besprechen.
Was haben Sie gesagt? 5 Tage? Wofür?
Es ist keiner gestorben, das wird schon. Wisst ihr nur, dass das Haus, naja, ich meine alles, das nehmen sie uns weg. Wir müssen packen innerhalb von 5 Tagen. Aber ihr beide verbringt euren Sommer genau wie geplant.
Dad.
Komm, wir machen einen Tee.
Ja, und dann steht schon der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Sie trauen sich gar nicht aus dem Haus raus. Und plötzlich haben sie dann diese Idee, jetzt gehen wir wandern. Jetzt wandern wir mal 1000 Kilometer. Wir haben nichts, wir sind obdachlos, wir nehmen ein Zelt mit. Und dann machen sie das und haben fast kein Geld, immer nur 40 Pfund die Woche, die noch irgendwie übrig geblieben sind. Und dieses Ehepaar, eben Rainer und Morth, wandern dann eben einfach. Das Problem ist nur einfach, die wandern 2 Stunden. Und in Rückblenden sieht man dann immer ein bisschen, wie sie dazu gekommen sind. Und nach einer Weile, finde ich, hat sich dieses Prinzip dann im wahrsten Sinne so ein bisschen totgelaufen. Also bei mir hat das Interesse eigentlich an dieser Geschichte fortwährend abgenommen.
Und der Film selber ästhetisch? Also man könnte sich vorstellen, also wenn man sieht Landschaftsaufnahmen, so im Trailer kann man so ein bisschen sehen. Gehen Sie da mit, was Sie gesehen haben?
Ja, also wenn es jetzt nur um schöne Landschaften geht, die kann der Film natürlich bieten. Also das bringt er auf jeden Fall mit. Was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, mir war das alles ein bisschen zu idealisiert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da größere existenzielle Probleme auftauchen. Man hat auch 2 Kinder, die spielen überhaupt keine Rolle mehr während des Films. Also man ist total pleite, kann aber stundenlang mit dem Handy telefonieren. Also das geht dann trotzdem irgendwie. Und ja, es war irgendwie auch so ein bisschen rausgerissen aus einer gewissen Realität. Also wenn es dann um die Gesellschaft geht, die total versagt, das wird dann auch nochmal so kurz angedeutet. Ich fand den Film dann irgendwie auch seltsam unpolitisch in einer gewissen Weise und insofern idealisiert, weil dieses Paar sich blendend versteht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nach so einem Schicksalsschlag nicht immer so gut funktioniert in so einer Langzeitehe. Aber da macht sich die Regisseurin Marion Elliott nicht allzu viel Gedanken drum. Und es kommt dann eben insofern zu einem Happy End, da diese Geschichte ja aufgeschrieben worden ist. Es ist ein Bestseller geworden, hat sich millionenfach verkauft. Also haben sie quasi mit ihrem Unglück eigentlich noch eine Menge Kohle verdient.
Dabei gibt es auch Debatten um dieses Buch, um die Vorlage, dass da offenbar nicht alles so genau passiert ist, wie das Buch es beschreibt. Das greifen wir auch nochmal im Programm auf. Aber erstmal ist der Film jetzt da, The Soul Path, also im Kino ab dem Donnerstag. Und dann beschäftigt uns noch Leonora Carrington, Schriftstellerin, britisch-mexikanische Künstlerin und Schriftstellerin. Ein Film über sie, Leonora im Morgenlicht. Was für ein Film ist das?
Das ist ja ein Film, der will uns eine Künstlerin näherbringen, die lange Zeit unbekannt war, die jetzt in den letzten Jahren posthum mittlerweile zu einer gewissen Berühmtheit geworden ist. Ihre Bilder werden gut gehandelt und der Film spielt auf mehreren Zeitebenen, beginnt 1951 in Mexiko, dann springt er zurück in eine sehr lange Zeit ins Jahr 1938 nach Frankreich, wo diese junge Frau die Geliebte von Max Ernst ist und sie will eigentlich auch ganz bewusst seine Geliebte sein.
Ich bin so froh, dass du dich entschlossen hast, hier einzuziehen.
Tja, weißt du, was mein Vater dazu sagt? Einen vermögenden Mann sollte ich heiraten, der den Rest meines Lebens für mich sorgt.
Ich kann aussehen wie ein reicher Mann.
Ich will nicht deine Frau werden. Ich will deine Liebhaberin sein.
Und dann bricht doch ein bisschen die Politik ein, weil ich auch hier diesen Film seltsam unpolitisch fand, obwohl er in hochpolitischen Zeiten spielt. Eines Tages steht dann die französische Polizei vor der Tür in Südfrankreich. Max Ernst wird verhaftet, weil er Deutscher ist. Mittlerweile ist ja der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und dann verschwindet Max Ernst, der übrigens von Alexander Scheer gespielt wird, und taucht nie wieder auf. Und dann gibt es eben diesen Zeitsprung, erst nach Spanien, wo sie hingeflohen ist und da irgendwie mit Elektroschocks behandelt wird. Da kann sie irgendwie rauskommen. Und dann der Rest spielt in Mexiko. Das Problem des Films ist, er will uns eine Künstlerin näherbringen, man sieht ihre Kunst nicht. Man erfährt dann im Abspann, wie bedeutend ihre Kunst war, man sieht fast kein einziges Gemälde von ihr. Also es ist einer dieser Biopics über Künstler, in denen die Kunst irgendwie eine ganz untergeordnete Rolle spielt und das ist auf Dauer ein bisschen irritierend.
Sagt Jörg Taschmann, also über Leonora im Morgenlicht, über Leonora Carrington und der Salzpfad. Beide Filme ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Vielen Dank.
Gerne.
Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Dann gehen wir nach Bregenz, wo jetzt die Festspiele eröffnet worden sind. Der Freischütz ist auf der Seebühne zu sehen, ist aber die Inszenierung vom letzten Jahr. Interessanter ist es die neue Premiere, nämlich Ödipus von Georges Enescu, für uns gesehen von Kirsten Liese, mit der ich jetzt verbunden bin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Andreas Kriegenburg hat die Regie geführt. Was ist das für ein Abend gewesen?
Das ist ein sehr spannender Abend gewesen, insofern, als dass hier ein Regisseur tatsächlich einmal, was nicht immer der Fall ist, sich sehr an die Partitur, an den Text, an das Libretto gehalten hat und dieses doch sehr archaische Stück Ödip, an dem das sozusagen basiert auf zwei Tragödien von Sophokles, aber darüber noch hinausgeht, weil es das ganze Leben des Ödipus umfasst. Der kurzum dieses Stück wirklich in dieser archaischen, monumentalen Gewalt auf die Bühne gebracht hat. Sehr zeitlos, muss ich sagen. Also wir müssen uns jetzt nicht irgendwie vorstellen, Bilder wie in einem Sandalenfilm, aber schon auch mit den entsprechenden Kostümen, die dieses antike Drama nicht verleugnen und mit sehr gutem ansprechenden Geschmack, muss ich sagen. Also das war wirklich ein Abend, der einen gepackt hat, sowohl szenisch als auch musikalisch.
Gehen wir mal zum Musikalischen. Hören wir vielleicht mal rein, einfach wie diese Oper klingt, weil sie ja recht selten gespielt wird.
Mes yeux pour la dernière fois.
Wie hat Sie das musikalisch überzeugt heute?
Ja, man hört das vielleicht hier. Also wir haben zum einen einen sehr, sehr guten Hauptdarsteller beziehungsweise Sänger, Protagonisten. Und zwar ist es der Paul G., den Ödip singt. Dieser Ausschnitt, den wir gehört haben, ist jene Szene, in dem ihm tatsächlich klar wird, seine Tragödie, dass er derjenige ist, der eben seinen Vater ermordet und seine Mutter geheiratet hat. Und dann ist eben ein ganz großer Part beim Chor. Es ist eigentlich eine Choroper. Und das ist natürlich immer eine große Schwierigkeit, sowohl für einen Regisseur als auch für den Dirigenten. Wie muss der Chor platziert sein auf der Bühne, dass man ihn gut hört, dass er aber nicht nur nutzlos rumsteht, sondern auch in Aktion kommt. Das hat Andreas Kriegenburg sehr gut gemacht, indem der Chor wirklich als das Volk immer dabei ist. Und ich muss sagen, Hannu Lintu, der hier die musikalische Leitung hat, die neue musikalische Leiterin des Bregenzer Festivals, Lili Pasicke, wie hat ihn aus Helsinki mitgebracht von der Nationaloper. Der hat die Musik auch sehr vielfarbig rübergebracht. Man muss ja sagen, was mischt sich bei Enescu? Also seine großen Vorbilder waren Wagner, Brahms und Fauré. Er ist auch ein bisschen neoklassizistisch, aber das Interessante ist, dass diese Einflüsse alle an verschiedenen Ecken nur aufkommen. Mhm. Er hat eine doch ganz eigene Handschrift entwickelt, auch mit sehr viel rumänischen Volksweisen durchsetzt. Also es ist eine wirklich tolle Musik.
Kirsten Liese, begeistert von diesem Abend, also Ödipus zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele, nicht auf der Seebühne, sondern eben woanders, aber die große Premiere. Herzlichen Dank. Und wir schauen in die Feuilletons vom 17. Juli. Das tut Hans von Trotha.
Manchmal ist die Politik so sehr Ausdruck unserer Kultur, dass es die Kunst schwer hat, es auf die noch verbliebenen Feuilletonseiten zu bringen. Der Fall Brosius Gersdorf zum Beispiel. Politik, aber auch eine Frage der demokratischen Kultur. Wissen die Gegner von Frauke Brosius-Gersdorf eigentlich, wie es beim Bundesverfassungsgericht zugeht? Fragt FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube im Feuilleton. Er stellt zu Recht fest, dass derzeit alles zum Reizthema zu werden scheint und beobachtet obendrein, wie ein politischer Amateur, der die Fraktion mit einem Ministerium verwechselt, fraglose Folgebereitschaft unterstellt. Jedoch, so Jürgen Kaube, Abgeordnete sind kein Stimmvieh. Und Kandidaten für das höchste Gericht geben keine Wahlversprechen ab. Sie verwirklichen in Karlsruhe auch nicht, was sie zuvor in ihren rechtswissenschaftlichen Schriften entwickelt haben. Denn im Diskurs des Verfassungsgerichts geht es darum, sich argumentativ nicht vor seinesgleichen zu blamieren. In der Süddeutschen sieht Nils Minkmar in dieser Sache die Parteienkultur in Gefahr. Ihre Hilflosigkeit in der Causa Brosius-Gersdorf offenbare, dass die SPD von den Spielregeln der modernen Politik überfordert sei. Derzeit seien die sozialdemokratischen Parteien in Deutschland, Frankreich und Großbritannien in der Minderheit und ließen sich leicht einschüchtern. Seit mindestens 10 Jahren, erinnert Minkmar, dominieren die rechten Themen die Debatten. So lange dauert schon ihr Versuch, die liberale Demokratie in Europa zu unterwandern oder abzulösen. Gelungen ist das bislang nicht. Immerhin. Und die SPD? Hat nach Analyse der Süddeutschen auf die vielen krisenhaften Wahlnächte in den vergangenen beiden Jahrzehnten stets auf dieselbe Art reagiert, durch einen Austausch des Personals. Die Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten in diesem Jahrhundert, meint Nils Minkmar, könnten schon eine Einzelgewerkschaft bei Verdi bilden. Doch noch so talentierte Redner, Organisatoren und Politprofis haben die Erosion der Sozialdemokratie nicht aufhalten können, weil es eben nicht nur eine Frage der Chefinnen und Chefs ist, sondern, die Rechten haben es erkannt und durchgezogen, der Kultur. Eben. Und apropos talentierte Redner. Im Bundestag werden die ja immer vermisst. Doch kaum sind Minister ihren Job los, können sie es plötzlich. Leo Fischer freut sich in der Zeit, dass wenigstens einige ausgemusterte Minister so ein bürgerliches Auskommen finden. Laut Bundesanzeiger führt er aus, wird Robert Habeck künftig freiberufliche Engagements als Redner zu verschiedenen Anlässen anbieten. Vor allem die Sache mit den verschiedenen Anlässen beschäftigt den Zeitautor, auch mit Blick auf Ex-Finanzminister Christian Lindner und dessen Nachfolger Jörg Kukies. Offenbar gibt es in diesem Land so viele verschiedene Anlässe, dass sich ganze Kohorten abgehalfteter Politiker über Wasser halten können. Wer träumt nicht davon, Robert Habeck auf der eigenen Hochzeit sprechen zu hören, sinniert Leo Fischer. Liebe ist wie eine Wärmepumpe. Man wartet Jahre drauf und dann macht sie nachts seltsame Geräusche. Christian Lindner wiederum könnte auf Beerdigungen Trost spenden. Der Tod ist nur eine Übergangstechnologie. Und Cookies, naja, meint Leo Fischer, irgendwer wird ihn schon buchen. Und die Moral mit Blick auf die Kultur stand Feuilleton von heute? Formuliert Fischers Kollegin Elisabeth von Tadden im Aufmacher des Zeitfeuilletons, der Kultur des Färbens von Süßigkeiten unter Bedingungen der Trump-Administration nachgeht. nicht so harmlos, wie es klingt. Schließlich ist Robert Kennedy involviert, den die Zeit mit dem Statement zitiert, es gebe nur dreierlei, was er nicht esse, nämlich Menschen, Hunde und Affen. Außerdem habe seine Cousine Caroline den Senat in einem Brief vor ihrem Vetter gewarnt. Der habe Küken und Mäuse in einem Mixer püriert und sie dann seinen Raubvögeln zum Fraß vorgeworfen. Und diese nach Trost heischende Klimax feuilletonistischer Action fängt Elisabeth von Tadden mit der lapidaren Bemerkung ein: Die Welt ist im Wandel, besser weiß man's noch nicht. Eine solche rhetorische Rolle rückwärts bleibt dann doch das Privileg vom Feuilleton.
Hans von Trotha mit den Feuilletons vom 17. Juli. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.